Regina hat vorhin gebetet dafür, dass wir bereit werden, diese Nähe zuzulassen von Gott, weil er will das. Er will das mehr als alles andere. Er ist der, der uns zuerst geliebt hat und der will, dass wir zurücklieben. Das kann man aber nur, wenn man wirklich eng bei ihm ist, wenn man diese Nähe zulässt. Und unter anderem soll es auch darum heute gehen in der Predigt. Ich möchte weitergehen mit den Sendschreiben. Eigentlich möchte ich nicht weitergehen, ich möchte tiefer gehen. Wir bleiben immer noch beim ersten Sendschreiben. Ich weiß, dass wir mehrfach schon darüber gesprochen haben, auch über diese erste Liebe. Sie wurde immer wieder erwähnt, aber ich will nochmal tiefer gehen. Und ich will tatsächlich nur über diese zwei Verse, dass wir uns diese zwei Verse nochmal anschauen, wo es darum geht, zurück zur ersten Liebe zu gehen, was das heißt. Wir lesen aber nochmal das ganze Sendschreiben an Ephesus, das ist Offenbarung 2, 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wer sagt es hier? Es sagt Jesus, es sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter umhergeht. Und wer ist es? Ich habe das auch schon mal einfach diese Stelle angeschaut, was das bedeutet mit diesen Leuchtern. Es wird auch erklärt in der Offenbarung selber, Jesus selber erklärt es, dass die goldenen Leuchter die Gemeinden sind, unter denen er umhergeht. Und wie früher die hohen Priester, ja, was bedeutet es überhaupt, zwischen Leuchtern umhergehen? Wie früher die hohen Priester im Alten Testament zweimal am Tag sich um die Leuchten gekümmert haben, Öl nachfüllen, Dochte beschneiden, schauen, dafür sorgen, dass diese Lampen hell brennen. So macht es eigentlich Jesus hier. Darüber habe ich auch letztes Mal gesprochen, dass Jesus diese Leuchten mit Öl füllt. Wir wissen, im Neuen Testament ist das Öl das Zeichen für den Heiligen Geist. Ja, er ist der, der den Heiligen Geist gibt, der mit Heiligem Geist tauft. Und er beschneidet. Wir lesen das auch in dem Bild von dem Weinstock, von den Reben. Ja, dass er der ist, der beschneidet. Hier beschneidet er die Dochte, damit dieses Licht nicht schwächer wird, sondern damit es hell leuchtet. Und deswegen finden wir auch in diesen Sendschreiben zum einen Lob, dass Jesus wirklich hingeht und sagt, ich ermutige euch, das ist gut, da ist viel Gutes da und ich bleib da dran, macht es weiter so. Aber da, wo Dinge sind, ja, die ihm nicht gefallen oder von denen er weiß, dass sie uns gefährden, aus Liebe beschneidet er die und er sagt, lasst es sein, tut es weg. Es wird euch hindern, es hindert euch daran, die zu sein, die für die ihr gedacht seid. Und deswegen beschneidet er und so sehen wir das auch hier. Ja, wir haben uns jetzt schon mehrfach mit diesem Sendschreiben beschäftigt. Wir wissen, was es sagt. Ja, die Gemeinde wird für vieles gelobt, für die Werke. Gott sieht es und er bestärkt sie. Er sagt, ich sehe dich. Die Mühe, ja, es hat sie was gekostet, diese Ausdauer. Sie haben Unterscheidung und sie haben sogar einen Preis bezahlt dafür, dass sie gläubig sind. Und Gott sieht es und er honoriert es. Er sagt, ich sehe dich. Und dass sie sich gegen Unzucht und Götzendienst gestellt haben, dass sie dranbleiben, an Gott dranbleiben. Und die Tatsache, dass Gott sie dafür lobt, das zeigt, dass es ihm auch wichtig ist. Und dann sind da aber trotzdem diese zwei Verse dazwischen. aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Die Epheser, die haben so viele gute Werke getan. Warum ist diese eine Sache so wichtig, dass es trotz der vielen guten Dinge dazu führen würde, dass der Leuchter von seiner Stelle wegkommt? Warum ist es so wichtig? Was ist das überhaupt, die erste Liebe? Was bedeutet es überhaupt? Was sind diese ersten Werke, die Jesus da möchte? Liebe ist ja ein abstrakter Begriff. Ja, Liebe kann man nicht sehen, Liebe ist nicht materiell. Sondern Liebe zeigt sich doch durch etwas, oder? Zeigt sich das nicht in dem, was ich sage oder was ich tue? Haben die Epheser denn nicht gezeigt, durch diese Werke, durch diese Mühe, durch dieses Ausharren, dass sie Jesus lieben? Indem sie das alles getan haben, ja, wofür sie gelobt werden, haben die nicht dadurch ihre Liebe gezeigt? Vielleicht ist der ein oder andere von euch da, der sich diese Frage stellt und sagt, Moment mal, das ist ja voll unfertig. Die haben doch was gemacht. Haben die nicht dadurch gezeigt, dass sie ihn lieben? Vielleicht können wir Gottes Sicht besser verstehen oder leichter verstehen, wenn wir uns anschauen, wie sich der Fokus dieser Gemeinde verändert hat. Und zwar über die Zeit. Wir wissen ja, Ephesus kennen wir ja eigentlich schon. Das kennen wir nicht erst in der Apostelgeschichte. Ne? Ephesus kennen wir, also zum einen natürlich von dem Brief, den Paulus an die Epheser schreibt, aber wir kennen es auch aus der Apostelgeschichte. Ja? Wir lernen etwas über diese Gemeinde kennen. Und wir sehen, wie Paulus in diese Gemeinde hineinkommt. Das ist in Apostelgeschichte 19. Es war so in den Mitte 50er Jahre. Ja, 50 nach Christus, da kommt Paulus und das Leben dieser Menschen, die von Jesus hören, wird radikal verändert. Ja, das lesen wir Apostelgeschichte 19. Es heißt, dass Paulus da hinkommt und das sind Leute, die haben schon von Jesus gehört, die folgen nach. Und Paulus fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Sie sagen, nein. Und Paulus legt die Hände auf, betet für sie. Sie empfangen den Heiligen Geist und ihr Leben wird verändert. Wir sehen das überall dort. Sie fangen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Es gibt prophetische Rede. Das Leben bricht auf in Ephesus. Es geschehen Wunder und Heilungen, steht da überall. Die haben sogar die Kranken einfach auf die Straße gelegt, dass wenn er vorübergeht, dass da Dinge passieren, weil sie die Kraft Gottes kennengelernt haben. Die waren begeistert da. Nicht alle waren begeistert. Ja, es haben sich auch viele Menschen gegen sie gerichtet. Aber bei denen, die gläubig waren in dieser Gemeinde, da war ein Aufbruch da, da war Leben da, das war lebendig. Es war ein Hunger nach Gottes Wort da, heißt es. Ja, das Wort Gottes verbreitete sich in Ephesus. Da war ein Hunger da, mehr zu wissen, diesen Gott mehr kennenzulernen. Und es heißt, sie wollten dem Herrn gefallen. So sehr, dass die gläubig wurden, gerade die aus der Esoterik kamen, was haben die gemacht? Gerade in Ephesus. Die haben, obwohl das so viel Geld gekostet hat, die ganzen Bücher zusammengetragen und haben gesagt, alles für den Herrn, ja, wir wollen damit nichts zu tun haben. Sie haben es nicht verkauft, sie haben es zerstört. Und sie haben gesagt, nur noch Jesus. Das heißt, ihr Fokus war total auf Jesus gerichtet. Und sie haben mit einer Leidenschaft, sind sie dem nachgefolgt. Es gab Dank, es gab Lobpreis in dieser Gemeinde. Als Folge davon, dass sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Jesus war in allem der Erste. Und jetzt kommt dieses Schreiben von Jesus an diese Gemeinde. Wir sind jetzt 30, 40 Jahre später. Ja, als Jesus hier die Gemeinde in Ephesus anspricht. Und wir lesen von Diensten. Wir lesen, dass die richtige Lehre sehr, sehr wichtig war. Geistliche Einsicht, die Fähigkeit, falsche Lehrer zu erkennen, unbedingt auch selber korrekt zu sein, unbedingt selber recht zu haben, richtig theologisch richtig zu sein. Wir lesen von Werken, von Mühe, von Anstrengung. Und für mich persönlich hört sich das nach Treue an. Absolut, ist eine Treue da. Aber ich lese hier nichts mehr von, oder ich sehe es nicht, ich sehe die Freude nicht, die Leidenschaft. Ich sehe nur Mühe, Anstrengung, dranbleiben. Ja, aber wo ist diese Leidenschaft, wo ist diese, Ja, diese Freude, diese Liebe als Motivation. Und Jesus spricht genau das an. Und daher wissen wir das eigentlich auch, dass es nicht mehr da war, weil er kennt die Herzen und er sagt, das Wesentliche, das Wichtigste überhaupt, das ist dieser Gemeinde verloren gegangen. Und das ist diese erste Liebe. Und die Gemeinde, auch heute in unserer Zeit, auch wir als Gemeinde, wir müssen so dringend verstehen, wie viel Wert Jesus auf diese erste Liebe legt. Wie leicht verzetteln wir uns ja, in den Dingen, die wir tun, auch die wir für ihn tun, statt zu verstehen, dass unsere erste Berufung, unser erster Dienst immer mit ihm ist, an ihm, mit ihm zusammen zu sein. Das ist das Allererste. Ein englischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert, Morgan hieß der, der hat einmal gesagt, keine noch so große Aktivität im Dienste des Königs kann die Vernachlässigung des Königs wettmachen. Ich sag's nochmal. Keine noch so große Aktivität im Dienste des Königs kann die Vernachlässigung des Königs wettmachen. Vor diesem König zu sein, vor diesem Thron zu sein, ihn anzubeten, ihn anzuschauen, mit ihm zu sein, ihn zu hören. Kein Dienst kann das aufwiegen. Und manche von uns unterliegen dieser Täuschung, die ich mit der Frage vorhin eigentlich schon auch gefragt habe, nämlich, dass die Liebe zu Gott an Werken und Ergebnissen ablesbar ist, an Diensten, ja, an Aktivitäten, so als wäre das, was wir für Gott tun, ein Beweis für unsere Geistlichkeit, ein Beweis für unsere Liebe. So tun wir manchmal oder wir denken das. Und ich bete, dass heute Morgen mit dieser Täuschung aufgeräumt wird. Das Maß unserer Liebe, das zeigt sich nicht unbedingt an Ergebnissen, an Diensten, an sichtbaren Diensten. Sondern die erste Liebe, die hat etwas mit dieser innigen Beziehung zu tun, die ich mit diesem König habe, die ich mit meinem Papa habe, die ich mit Jesus habe. Und mit der Nähe, mit der Gemeinschaft mit ihm. Damit hat es was zu tun, diese erste Liebe. Wie nah komme ich ihm? Wie verbringe ich meine Zeit mit ihm? Das zeigt, die erste Liebe, die zeigt sich, wenn wir sagen, okay, wie kann ich denn diese erste Liebe beschreiben? Wie kann ich sie beschreiben? Das zeigt sich an den Prioritäten, die wir haben. Wenn ihr mal dran denkt, eine erste Liebe, das ist der ganze Fokus auf dieses Gegenüber, ja, alles. Man will diese Zeit zusammen haben, man will zusammen sein. Und diese erste Liebe, sie übersteigt auch alle anderen Leidenschaften und Zuneigungen, die wir menschlich kennen. Sie übersteigt jede Partnerschaft, sie übersteigt jede Zuneigung, die auch Eltern zu ihren Kindern haben. Das lesen wir ja in Matthäus. Wer Mutter und Vater mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Wir sehen, dass diese Priorität auch an Zuneigung geht, auch über Partnerschaft. Deswegen bin ich immer ganz glücklich, wenn an Hochzeiten, wie wir es gerade vor kurzem erlebt haben, ja, wenn der ganze Fokus auf den Partner geht, bei den Trauversprechen und sagen, du bist mein Leben, ja, sondern wenn da jemand hingeht und sagt, du stehst an zweiter Stelle. Was für ein Liebesgeständnis, ich freue mich da immer drüber, ihr auch? Ja? Erst kommt Gott, Gott ist an erster Stelle und dann geht es auch dem Partner gut. Es übersteigt jede andere menschliche Liebe. Und diese erste Liebe übersteigt sowieso die Liebe zu Dingen. Ja, lebt mich in der Welt, noch mit den Dingen der Welt. Habt sie nicht lieb, sogar Fußball oder Handy. Ja? Es übersteigt jede andere Leidenschaft, wenn es die erste Liebe ist. Im Timotheus wird diese letzte Zeit beschrieben, wo es heißt, dass die Menschen und auch sogar Gläubige selbstsüchtig sind. Ja? Dass sie ihre Prioritäten anders gesetzt haben, dass sie geldliebend sind und das Vergnügen mehr lieben als Gott. Niemand würde das so sagen von sich und sagen, ich liebe das Vergnügen, das, was mir Spaß macht, liebe ich mehr als Gott. Niemand würde das sagen, aber es zeigt sich in der Priorität. Wo geht meine Zeit hin? Wo geht mein Geld hin? Wo geht das, was mir, ja, worüber ich mich freue? Wo ich mich wirklich drüber freue? Ja, wo geht es hin? Das kann ich ja beobachten. Die erste Liebe zeigt sich in der Qualität, in der Intensität. Und es zeigt sich auch in ihrer Reinheit, in dieser Ungeteiltheit, in diesem ungeteilten Herzen für Gott. Im 2. Korinther 11, Vers 2, da sagt der Paulus, er betet für die Gemeinde und er sagt, ich werbe so eifersüchtig wie Gott um euch. Denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam Christus versprochen. Wir haben dieses Bild von Bräutigam und Braut. Das heißt, wenn Jesus hier die Gemeinde anspricht, und ich glaube, das müssen wir verstehen, wenn er von erster Liebe spricht, da spricht der Bräutigam zur Braut und sagt, ich habe gegen dich, du hast deine erste Liebe verlassen. Da spricht der Bräutigam zur Braut. Doch ich habe Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und schlichten Hingabe an Christus abbringen. Hier geht es darum, dass die Hingabe nachgelassen hat, dieses ungeteilte Herz für den Bräutigam. In einer anderen Übersetzung steht hier Einfalt und wir haben irgendwie so ein negatives Bild von Einfalt, ja einfältig, ja, das ist ein bisschen dümmlich, aber das ist hier nicht gemeint, sondern Einfalt heißt, ich habe einen Fokus, ich habe eine Ausrichtung und die geht auf Christus. Und vielleicht ist das auch die beste Beschreibung von dieser ersten Liebe. Man kann es eigentlich zusammenfassen, nicht unbedingt rückwärts gerichtet. Ich gehe zurück in die Vergangenheit, so wie es am Anfang war. Es geht nicht darum, dass wir zurückschauen und zurückgehen. Es geht darum, um diese Qualität dieser ersten Liebe. Und vielleicht kann man es am besten beschreiben, dass ich ihm gefallen möchte in allem, was ich tue. Jemandem zu gefallen. Diese erste Liebe bedeutet, ich will dem anderen gefallen. Mit allem. Erinnert euch mal zurück. Könnt ihr euch an eure erste Liebe erinnern? Auch in menschlichen Beziehungen? Ja. Ich will dem anderen gefallen. Wenn ich wirklich liebe, dann bin ich auf das ausgerichtet, was dem anderen gut tut und was dem anderen gefällt. Wenn ich selbstlos liebe, wenn ich diese erste Liebe habe, dann bin ich ausgerichtet auf das, was dem anderen gut tut und was dem anderen gefällt. Statt dem anderen meine Liebe oder die Beziehung auf meine Art zu zeigen. Sondern ich schaue, was will der andere, was möchte der, was braucht der, was liebt der. Ich möchte es mal verdeutlichen an einem ja, auch wieder zwischenmenschlichen Beispiel. Gott selber hat ja eigentlich seine Beziehung zu uns Menschen, immer auch mit einer Ehe verglichen, ja, mit einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Und ich weiß nicht, wer von euch noch diesen Klassiker kennt aus den 90er Jahren von Gary Chapman, die 5 Sprachen der Liebe. Kennt es irgendjemand von euch? Könnt ihr mal, aber doch einige, da muss ich doch nochmal kurz erklären, worum es da geht. Ja, bei Chapman. Der Chapman, das ist ein amerikanischer Pastor, Baptistenpastor. Und er hat ein Buch geschrieben. Er hat sehr viel auch Seelsorgearbeit gemacht, auch gerade mit Ehepaaren. Aber es ist nicht nur für Ehepaare. Es gilt auch für alle, die irgendwie in Beziehungen sind, freundschaftliche Beziehungen. Und er beschreibt in seinem Buch die 5 Sprachen der Liebe, hat er gesagt, es gibt so 5 Grundtypen, wie man Liebe empfängt. Also so praktisch, was hilft mir oder welche Liebessprache habe ich? Durch welche Art von Liebe zeigen, fühle ich mich am meisten geliebt? Was kommt am meisten bei mir an? Ja? Und dann gibt's die extrem auf Lob und Anerkennung anspringen. Ja? Also wenn du denen sagst, hey, du bist toll oder das hast du gut gemacht oder einfach nur Danke sagst, ja, oder sie siehst, was sie getan haben, dann fühlen die sich total geliebt. Ja? Und dann gibt's die sehr starken Fokus legen auf Zweisamkeit, ja. Wenn man Zeit verbringt, allein mit zusammen, da wird der Liebestank gefüllt, ja, da fühlen die sich so richtig angenommen. Dann gibt's die total auf Geschenke abfahren, ja, wenn man denen Geschenke macht, dann fühlen die sich gesehen, geliebt, angenommen. Oder es gibt die sehr stark über Hilfsbereitschaft sich geliebt und angenommen fühlen, dass man ihnen hilft, ja, bei irgendwas, was sie zu tun haben und sagt, komm, ich helfe dir, ich kümmere mich drum, eine Aufgabe für sie übernimmt, ganz praktische Hilfe. Und dann gibt's noch die ganz speziell über körperliche Berührung sich geliebt fühlen, ja, über eine Umarmung, über einen Kuss, andere Formen der Berührung. Und so fühlen sie sich geliebt. Und der Chapman hat dann betont, so jeder hat so seine Liebessprache. Und jetzt kommt es darauf an, dass wenn wir jemanden lieben und diese Liebe zeigen wollen, dass man dann nicht vom eigenen Liebessprachetyp ausgeht, ja, was jetzt selber mir die Liebe zeigt, sondern wenn ich meinem Partner zeigen will oder meinem Freund zeigen will, dass ich ihn liebe, dann schaue ich, was füllt bei ihm denn den Tank, weil er soll doch die Liebe empfinden. Da muss ich also schauen, was hat er für eine Liebessprache. Und wenn der andere jetzt zum Beispiel die Liebessprache hat, Geschenke, ich aber nicht, aber dann mache ich dem ein Geschenk, weil dadurch spreche ich ihn an, das finde ich heraus. Ja, also so hat er das einfach so aufgeschlüsselt und gesagt, so kannst du dem anderen die Liebe auf die Weise zeigen, die ihm oder ihr wichtig ist und die er auch wirklich spürt. Und ich glaube, es hat schon viele Ehen, vielen Ehen geholfen, ja, wenn wir einfach das zu sehen damals, ich weiß noch, als es so aufkam. Und wenn du aber die Liebe in deiner eigenen Liebessprache zeigst, ja, der andere, die aber gar nicht spricht, dann kann sein, dass du deine Liebe ja ausdrückst. Ja, du meinst es voll ernst, für dich wäre es toll, so wie du das machst, aber dass es beim anderen gar nicht ankommt, weil der halt einfach eine andere Art von Liebe versteht. Ja, wenn ich jetzt ein Beispiel mache, hier aus der Gemeinde, nehmen wir ein Ehepaar. Angenommen, der Detlef will jetzt Monja zeigen, ja, wie sehr er sie liebt. Und er überlegt sich, oh, was ist denn total toll, wie kann ich ihr das zeigen? Und er sagt, ich weiß es, ein Ticket beim HSV, jawohl. Ja, das findet er total toll, ja. Und er ist ganz begeistert darüber, bestellt sich total, ja, voller Flamme und denkt, oh, Monja wird krass, ja. Und Monja sieht es, kriegt ein Ticket vom HSV. Monja, ja, wie geliebt fühlst du dich? Also, ihr versteht, was ich sagen will. Das heißt, wir gehen doch davon aus, ich kann doch nicht von mir ausgehen, hey, aber ich zeig doch, aber, ja, er könnte sagen, aber ich zeig doch dadurch was, dann kann ich sagen, ja, gut gemeint, aber bei mir kommt leider nichts an. Ganz oft ist es übrigens auch bei Männern so, die sehr viel Zeit in die Arbeit stecken, Rückzug in die Arbeit, noch zusätzliche Arbeit machen und so für die Familie sorgen. Dabei würde vielleicht Frauen und Kinder einfach mehr Zeit brauchen und nicht noch einen Urlaub mehr und nicht noch ein materielles mehr. Es ist so wichtig, in diesen Beziehungen wirklich zu schauen, was braucht denn der andere? So, dass es bedeutungsvoll ist und dass der andere wirklich versteht. Warum erzähle ich das? Warum nehme ich dieses Beispiel? Haben die Epheser denn nicht gezeigt, dass sie Jesus lieben, indem sie das alles getan haben? Hat Martha nicht Jesus geliebt? Hat sie nicht gezeigt durch ihren Dienst an Jesus und an den Gästen, dass sie ihn liebt? Ich bin überzeugt davon, sie hat ihn geliebt. Aber sie hat ihn geliebt auf ihre Weise, in ihrer Sprache. Und das ist eigentlich eigenwilliges Zeigen von Liebe. Eine eigenwillige Nachfolge, aber es gibt eigentlich gar nicht eigenwillige Nachfolge. Da haben wir uns schon drüber unterhalten, als es um den Weg ging. Ja? Wenn es eigenwillige Nachfolge ist, dann ist es eigentlich keine Nachfolge mehr. Und bei so vielen Gelegenheiten macht Gott deutlich, wie wichtig ihm Gemeinschaft ist, wie wichtig ihm diese Zweisamkeit ist mit uns. Dieses vertraute Zusammensein mit ihm, mit seinem Wort, dass wir mit ihm sprechen, dass wir mit ihm zusammen sind. Wie viele Male macht er das deutlich? Wenn ich das Wort Gottes anschaue, wir finden das quer durch die Bibel, dass Gott an einer innigen Beziehung und Gemeinschaft mit uns interessiert ist, oder? Und nicht primär an einer Arbeitsbeziehung. Wir sind nicht mehr Knechte. Wir sind geliebte Söhne und Töchter. Wir sind die Braut. Wir sind die Geliebten. Er ist nicht an einer Arbeitsbeziehung interessiert, sondern an einer innigen Beziehung. Und es beginnt schon im Garten Eden, dieses Zusammensein mit Gott, seine Stimme hören, mit ihm zusammen sein. Gott sucht nach uns, wo bist du? Oder am Berg Gottes, als Gott dem ganzen Volk begegnen will, nicht nur Mose. Wir sehen es bei Hosea, wo Gott durch den Propheten sagt, an Liebe habe ich wohlgefallen, nicht am Opfer. An der Erkenntnis Gottes habe ich wohlgefallen, nicht an Brandopfern, Hosea 6, Vers 6. Nicht an Mühe, Anstrengung, an der Liebe, an deinem Herzen habe ich gefallen. Und am meisten zeigt es sich in Jesus, als er Mensch wird. Warum wird er denn Mensch? Warum schickt Gott denn seinen eigenen Sohn? Damit diese Gemeinschaft wieder möglich ist. Diese Gemeinschaft mit dem Vater, die zerbrochen war. Das ist der größte Liebesbeweis und zugleich auch dieser Ruf wirklich zu sagen, hey, ich will Gemeinschaft mit dir, ich will dein Herz, ich will, dass wir wieder zusammen sein können. Das ist das, was ihm am wichtigsten ist. Und es zeigt sich bei Maria, als sie zu den Füßen von Jesus sitzt und Jesus sagt, das möchte ich, das ist mir wichtig. Sie hat das gute Teil erwählt, ich will das. Und es zeigt sich auch bei Jesus und an vielen anderen Stellen, es zeigt sich im hohepriesterlichen Gebet, wenn Jesus über die Jünger sagt, ich will, dass sie bei mir sind. Er sagt nicht, ich will, dass sie für mich arbeiten und den Job machen, damit Gemeinde gegründet wird und das Reich gebaut wird. Das will er natürlich auch. Das wird aber auch geschehen. Aber das Erste, was er will, ist, dass er sagt, ich will, dass sie bei mir sind und dass sie was tun. Und das ist so wichtig, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Ich will, dass sie bei mir sind und meine Herrlichkeit sehen, weil er weiß, dass wenn sie seine Herrlichkeit sehen, wenn wir seine Herrlichkeit sehen, dann machen wir viele Dinge, aber mit diesem Herzen dahinter, aus dieser Leidenschaft heraus, weil wir ihn lieben und nicht aus Pflichttreue. Und die Sendschreiben, sie sind doch gerade dazu da, dass sie uns zeigen, was Gott möchte und was ihm gefällt. Was er als Herr der Gemeinde anders haben möchte. Dazu sind sie doch genau da. Und das ist das, was der Herr für seine Braut, für uns als Gemeinde wünscht. Ein Volk, Kinder, Söhne, Töchter, die ein Ziel haben. Und das ist es, Jesus zu gefallen. Zu schauen, was gefällt ihm denn? Jetzt sind wir wieder bei der Liebessprache. Was gefällt ihm denn? Was wünscht er sich denn? Vielleicht zeigen wir unsere Liebe auf eine Art und Weise, ja, indem wir Dinge tun, aber wirklich hinzugehen. Und ich lade euch ein, das heute zu tun oder heute Mittag oder wann, wenn ihr in der Zeit mit ihm sagt, okay Gott, was gefällt dir denn? Ich will dir gefallen. Ich will, dass du glücklich bist. Ja. Jesus sagt, Johannes 8, Vers 29, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und das soll auch für uns so sein. Und deshalb betet Paulus in Kolosser 1, Vers 10, das schauen wir uns gemeinsam an. Seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Also ihm gefallen, ja? Ihn erfreuen. Erkennen, was sein Wille ist und ihn erfreuen. Und dann sehen wir hier eine Konsequenz. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist. Ah, die Werke, die sind ja nicht unwichtig. Schau gar nicht, was das Sendschreiben gesagt hat, ja? Aber wir sehen, was das Erste ist. Ja? Wir sehen, dass es so sein soll, dass wir schauen, was sein Wille ist. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist und Gott immer besser kennenlernen. Ihr werdet auch die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Warum ist diese erste Liebe so wichtig? Ich glaube, wir lesen das in diesem Vers, warum das so wichtig ist. Weil es ihn ehrt, weil es ihn erfreut. Und die erste Liebe, die wiegt diese anderen Werke ja nicht auf, aber sie geht ihnen voran. Oder sie ist die Basis dafür, kann man eigentlich sagen, damit diese Werke nicht in freudloser Pflicht getan werden. Ohne Leidenschaft, ja, sondern mit Freude und vor allen Dingen auch in der Kraft, die von Gott kommt. Nicht durch Anstrengung, nicht durch Mühe und jetzt müssen wir auch noch. Nein, weil die Kraft von Gott kommt und er hat den Heiligen Geist gesandt, damit wir diese Dinge in Kraft tun können. Er hat auch gesagt, wartet, bis die Kraft vom Himmel kommt. Wir brauchen das, wenn wir auf eine Art und Weise ihm dienen wollen, die ihm gefällt und die auch wirklich Frucht bringt. Davon heißt es hier, dass wir nicht nur Werke tun, sondern auch wirklich Frucht haben, dass da was dabei herauskommt, was bleibt und was auch nach 30 und 40 Jahren nicht einfach nur eine freudlose Pflicht ist, sondern was erfüllt ist und getrieben beziehungsweise motiviert von dieser Liebe und von dieser Leidenschaft, die wir für Jesus haben. Und das wünsche ich mir für diese Gemeinde, dass in 30, 40 Jahren oder auch jetzt vor allen Dingen, dass es da beginnt, ja, dass wir Leidenschaft haben für Jesus und daraus die Dinge kommen. Und nicht, weil wir sagen, ja, als Gemeinde macht man das halt so. Wir machen das für Jesus. Sondern, dass Leidenschaft neu erweckt wird, dass dieser Funke, dass das, was Gott in die Gemeinde hineingelegt hat, diese Kraft, diese Leidenschaft des Heiligen Geistes, dass das wieder hervorkommt in einem noch stärkeren Maß. Ich wünsche mir das. Ihr auch? Ich wünsche mir das. Ich will das. Ich will, dass es zunimmt. Und die Epheser und ein großer Teil der Gemeinde in unserer Zeit ist aus dieser Haltung herausgefallen, wo halt doch vieles Routine wird. Und sie wird hier aufgefordert, umzukehren. Und ich bin so froh, dass Jesus in diesem Sendschreiben nicht sagt, ich habe gegen euch, dass ihr das verlassen habt, jetzt werde ich den Leuchter wegnehmen. Das sagt er nicht, ne? Sondern er sagt, ihr habt es verlassen, jetzt kehr um. Wenn ihr das nicht tut, dann kommt der Zeitpunkt, da muss ich den Leuchter wegnehmen, weil dieser Leuchter nicht mehr leuchtet. Ganz einfach. Ein Leuchter, der nicht mehr Licht gibt, wozu ist er da? Der kommt weg. Aber er sagt nicht, du hast jetzt was falsch gemacht, jetzt kommt der Leuchter weg, sondern er gibt immer die Chance, umzukehren. Und die gibt er uns heute auch. Überall da, wo Routine hineingekommen ist, statt Leidenschaft. Wo ja, eine Langeweile, auch eine Zähheit hineingekommen ist. Er sagt uns, ihr könnt umkehren, kehr um, tue die ersten Werke. Er gibt ihnen, den Ephesern, aber gibt auch uns diese Chance, sich neu auszurichten auf diesen Jesus, neu auszurichten auf das, was ihm gefällt. Weil wir wollen doch ihm gefallen. Wir wollen doch nicht einfach Gemeinde spielen. Also ich will es nicht. Wir wollen doch ihm gefallen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die ihm gefällt. Wir wollen Einzelne sein, die vor unserem König stehen, weil wir ihn lieben. So überall da, wo andere Dinge in den Vordergrund gerückt sind, auch an sich gute Dinge, ja, gute Lehre. Das ist ja was Gutes eigentlich, ja, wenn ich unterscheiden kann und sage, hey, ist das richtig, ist das falsch von Gottes Wort her. Aber es darf nicht in den Vordergrund rücken, im Sinn von Recht haben. Ja, guck mal in die Foren rein, ja, wenn sich Christen gegenseitig das Wort Gottes um die Ohren schlagen. Aber eigentlich diese Leidenschaft von Gott gar nicht mehr dahinter ist. Sonst würden sie das nicht tun. Und für uns gilt es auch heute, da, wo diese Leidenschaft ersetzt wurde durch Pflicht, durch Aktivismus, durch Aktivität, wo diese Zweisamkeit mit Gott ersetzt wurde oder auch gestört wurde durch Kompromisse, durch Ablenkungen, verhindert wird durch Ablenkungen oder da, wo, wenn wir diese Zeiten haben, Gewohnheit oder Routine hineingekommen ist. Und das kann jeder Einzelne nur für sich selber beantworten. Da will ich wirklich heute sagen an Christi Stadt, kehr um, komm zurück zur ersten Liebe. Komm zu dem zurück, was Gott für euch hat als Söhne und Töchter. Er liebt Zweisamkeit, er liebt diese Zeit, in der er mit uns reden kann. Das, was die Epheser gemacht haben, das sah nach außen gut aus. Aber Gott schaut auf das Herz. Und das macht er auch bei uns. Und er sehnt sich danach, dass unser Herz bei ihm ist. Mehr als alles andere. In einer leidenschaftlichen, lebendigen Beziehung, die alle Bereiche unseres Lebens erfasst. All in, ja, absolute Hingabe an das, was ihm gefällt. Und dann ist es nicht nur so, dass wir ihn erfreuen, das ist unser Ziel, sondern wir werden auch selber großen Lohn haben. Ja? Jedes der Sendschreiben endet mit einer Belohnung oder mit einer Aussicht auf das, was Gott eigentlich für uns hat. Und hier steht in dem Brief an Ephesus, wir werden vom Baum des Lebens essen. Und vom Baum des Lebens essen. Wir wissen, dass Leben bei Gott nicht nur Existenz ist, sondern dass Leben bei Gott Fülle ist. Ein Leben in Fülle. Absoluter Überfluss. Das ist das, was Gott hier verspricht, dass er sagt, hey, wenn du meinst, ja, du richtest dich nur nach mir aus und du gehst dabei leer aus, wird's bei mir nicht geben. Ja, das denken wir doch manchmal. Ja, aber wenn ich mich jetzt ganz auf Gott ausrichte, dann gebe ich ja nur, Nein. Was für eine Täuschung, ja. Wenn ich mich darauf ausrichte, Gott zu gefallen, wisst ihr, was wir für ein Geschenk eigentlich dadurch kriegen, wenn wir bei ihm sind? Weil wenn wir bei ihm sind in dieser Gemeinschaft, dann sind wir mit der ganzen Fülle umgeben. Dann ist da die ganze Fülle, die auch in unserem Leben ist, wenn er in uns ist. Und wir haben es mit der ganzen Fülle Gottes zu tun. Was für ein Geschenk. Komm zurück zur ersten Liebe. Komm zurück zu diesem Herzen, das ihn sucht, das tun möchte, was ihm gefällt, das die Gemeinschaft sucht mit ihm. Und wenn das vielleicht im Moment nicht so ist, es fängt damit an, dass du sagst, ich will das. Ich will, ich kehre um, ich will diese Gemeinschaft haben, die nicht zäh, die nicht langweilig ist, sondern die gefüllt ist mit dieser Fülle. Damit beginnt es, mit unserer Umkehr, mit unserem Herz, das sagt, okay, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Ich sitze zu deinen Füßen. Ja? Ich will, in dem Lied, das wir vorhin gesungen haben, heißt es auch, ich will zu deinen Füßen sitzen. Damit beginnt es. Ich will zu deinen Füßen sitzen. Ich will von diesem Gefäß trinken, das du mir gibst. Ich will aus diesem Becher trinken, den du mir hinstreckst. Das erleben wir aber nur, wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm sind, wirklich vor seinen Füßen sitzen. Und ich lade euch heute ein, wirklich kehrt um zurück zu dieser ersten Liebe. Kehrt um zu ihm, damit wir wirklich die sein können, die in dieser Berufung leben, die wir eigentlich haben, nämlich ihm zu gefallen, ihn zu erfreuen. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir dieses Lied nochmal singen und es wirklich auch nutzen als Gelegenheit, dass wir vor ihn kommen, dass wir antworten. Wenn du heute einen Ruf merkst, auch in deinem Herzen, dass er dich zurückruft und sagt, guck mal, da ist Langeweile reingekommen, da ist Routine reingekommen, da ist was anderes, ein anderer Fokus reingekommen, dass du sagst, okay, ich kehre um in diesen Bereichen. Und wer das körperlich oder nach außen auch ausdrücken möchte, ihr könnt auch gerne nach vorne kommen. Und wir beten auch mit euch, für euch, wenn ihr das so ausdrücken möchtet, ihr könnt es am Platz machen oder auch nach vorne kommen, um wirklich zu sagen, okay Gott, alles auf dich, meine ganze Ausrichtung, sie soll auf dich gehen. Was dir gefällt, ich will dich erfreuen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der heute ruft, auch durch die Sendschreiben noch, weil du die Gemeinde siehst, weil du uns siehst, weil du jedes einzelne Herz siehst. Und du bist der, der uns ruft in diese Gemeinschaft mit dir hinein, weil das dein inniger, dein sehnlicher Wunsch ist, mit uns zusammen zu sein. Herr, wir kehren um von Eigenwilligkeit, von eigenwilligem Zeigen unserer Liebe zu dir. Und wir wollen sehen, was du möchtest, was dein Wille ist für uns, was deine Priorität ist für uns. Und ich danke dir, dass du das jetzt auch jedem Einzelnen zeigst, wenn er dich fragt, wenn er will, wenn er zu dir kommt. Ich danke dir, Herr, dass du immer wieder auch Gelegenheit zur Umkehr gibst, da wo wir abgewichen sind. Dass du nicht einfach Konsequenzen ziehst, sondern dass du immer wieder rufst in diese Umkehr hinein. Herr, und das bete ich, dass es heute geschieht, dass Herzen weich sind, dass wir empfänglich sind für deinen Wunsch, empfänglich sind für das, was du möchtest. Danke, Jesus.